Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Familienreiseblogs Travelisto. Mein Name ist Andi und in dieser Folge unterhalte ich mich wieder mit André Schumacher, mit dem ich bereits vor einiger Zeit eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Der André ist ein richtiger Vielreisender und seit über 20 Jahren in der Welt unterwegs und hat eine Menge Dinge erlebt und kann viele spannende und interessante Geschichten erzählen. Und da reicht einfach eine Episode gar nicht aus und deswegen gibt es heute eine kleine Fortsetzung. Vor einigen Jahren haben der André und seine Frau Jenny Nachwuchs bekommen, einen kleinen Sohn. Und dann muss das Reisen ja auch nicht vorbei sein. Das kennen wir ja alle. Mit Kindern kann man wunderbar reisen und die Welt erkunden. Und das haben die drei auch gemacht. Sie waren mehrere Monate lang mit dem Lastenfahrrad unterwegs in Europa und haben da natürlich wieder eine Menge spannender Dinge erlebt. Darüber hat der André auch ein Buch geschrieben und darüber unterhalten wir uns heute unter anderem auch. Wenn euch nochmal die erste Folge mit André interessiert, dann schaut gerne mal nach in unserem Feed. Die Episode ist natürlich noch online. Da erzählt er, wie er zum Reisen gekommen ist und berichtet von so spannenden Reisen wie mit dem Fahrrad von Patagonien nach Alaska zu fahren. Da ist er nicht ganz angekommen. Nach 2,5 Jahren hat er gerade mal die Karibik erreicht, aber schon unheimlich viele Dinge in Südamerika erlebt. Oder er hat als Barkeeper auf einem Schiff gearbeitet, das in die Antarktis gefahren ist. Oder er hat ein Jahr in Tibet gelebt. Also wirklich viele spannende Geschichten. Es lohnt sich, da nochmal reinzuhören in die Folge vorher. Und ja, jetzt freue ich mich erstmal auf ein spannendes Gespräch und wieder viele interessante Geschichten von André Schumacher.
Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
Ja, André, schön, dass du wieder dabei bist in der zweiten Runde. In der ersten Episode vor ein paar Wochen haben wir ja ausgiebig über dein Reiseleben erzählt und wie du zum Vielreisen geworden bist. Und wir waren irgendwo stehen geblieben auf einer Inselgruppe vor Afrika, auf den Kanaren. Da warst du auch mal eine Zeit und hast deine Frau kennengelernt dort. Bist du wegen der Frau da hingefahren oder was hattest du die Kanaren vorher für dich schon entdeckt?
Hallo, mein lieber Andreas, schön mal wieder mit dir zu plaudern. Also mit den Kanaren verbindet mich tatsächlich viel. Und wer sich an unseren letzten Podcast erinnern mag, der wird wissen, dass ich ja einst als Architekt auf den Kanaren gearbeitet und gelebt habe. Und zwar bis ich dann nach Südamerika reiste. Und damit begann mein Reiseleben.
Genau.
Was dann 10, 15 Jahre lang dauert. Und am Ende bin ich so viel hin und her gereist und habe immer aus der Tasche gelebt und war immer abflugbereit mit der Fotoausrüstung quasi in der Hand. Und es hatte sich nachher so ein bisschen erschöpft und ich dachte mir, ich würde gerne mal wieder was machen und ich würde an den Ort zurückgehen, wo ich das letzte Mal heimisch war, wo ich das letzte Mal ein Gefühl von Heimat hatte, weil ich wollte ein bisschen zur Ruhe kommen. Und das waren kurioserweise die Kanarischen Inseln, von denen ich damals aus aufgebrochen bin.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, da will ich zurück, aber ich will da jetzt auch nicht irgendwie eine Mietwohnung nehmen und so tun, als wenn die letzten 15 Jahre nicht passiert wären. Deswegen habe ich gedacht, ich durchwandere die mal. Und ich wollte die durchwandern, so langsam es irgendwie geht und ohne Zeithorizont und natürlich abseits von all dem, was man normalerweise mit ihnen assoziiert und abseits der Touristenströme und so. Und ich habe mir dann nur einen kleinen Rucksack gepackt und hatte eine kleine Kompaktkamera dabei und einen Schlafsack und eine Isomatte und bin dann eigentlich losgelaufen und wollte das Kanarische Archipel einmal von Ost nach West durchlaufen. Kannte Jenny natürlich nicht. Und bin also angefangen in La Graciosa, die achte Insel der Kanaren, das wissen viele nicht.
Ja, die kleinste oder eine der kleineren,
ja,
ne?
Genau, bis dato gab es 7.
Ja.
Und jetzt vor kurzem, ich glaube erst vor 1-2 Jahren, wurde La Graciosa, die Lanzarote vorgelagert ist, ja, auch eine eigenständige Insel, hat glaube ich nur 250 Einwohner.
Ja.
Und da habe ich angefangen, also ganz im Osten. Und mich dann in mehr als einem halben Jahr so langsam Richtung Westen vorgearbeitet und kam dann im Winter in El Hierro an.
Ja.
Die vierte Insel aber war Gran Canaria. Und auf Gran Canaria herrschte zu der Zeit ein Wüstensturm, der heißt Kalima. Mhm. Die Leute, die viel reisen auf den Kanaren, die werden das kennen. Das ist ein Wind, der Sand, Sahara-Sand, von den Wüsten Afrikas rüberträgt über den Ozean und der sich dann wie so eine Glocke über die Kanarischen Inseln legt. Ja. Und die Luft ist wirklich gelb. Man kann in der Zeit auch ganz schlecht atmen. Der Himmel ist quasi zugedeckelt und darunter wird es 40 Grad warm. Es ist total schwül, es ist furchtbar. Und genau in dieser Zeit bin ich durch Gran Canaria gelaufen. Und das war also sehr elendig. Und irgendwo am Roque Nublo, glaube ich, dem berühmten Wolkenfelsen im Zentrum der Insel, wurde ich von einer Frau entdeckt, die mich ansprach, was ich da machte. Weil, also Touristen gibt es da ja viele, aber jemand, der mit einem Rucksack für ein halbes Jahr und einem Pilgerstock bei 40 Grad irgendwie durch Gran Canaria läuft, das hatten sie da scheinbar nicht oft. Und dann hat diese Frau mich angesprochen und gesagt, sie hätte eine Jugendherberge nicht weit weg von hier und ob ich da nicht einfach ein paar Tage Unterschlupf finden würde, da gäbe es Schatten und was zu trinken. Ja. Und da bin ich dann mitgegangen. Ja, dann kam raus, dass sie die Frau für alles war. Also die hat da geputzt und gekellnert und so weiter. Und die hat mich dann dem Herbergschef vorgestellt. Das ist Fermin, mittlerweile ein guter Freund von mir. Mhm. Und die fanden die Geschichte total gut, dass ich da durch die Kanal laufe. Und die haben mich tatsächlich gleich ein paar Tage beherbergt. Und dann kam aber raus, dass die das total verwunderlich fanden, dass ich Single bin. Ja. Weil ich war irgendwie ja voller Elan und gut aussehend und hatte da meinen Rucksack und war so ein Lebemann. Ja. Und das haben die gar nicht verstanden, dass da so ein adretter Deutscher irgendwie durch die Kanaren läuft und ganz alleine ist. Also ist ja hier nicht verwunderlich, aber auf den Kanaren ist das irgendwie scheinbar nicht so üblich. Da sind irgendwie alle immer...
Da darf man nicht alleine wandern.
Nee, alleine ist wie in Brasilien. Ne? Alleine ist eigentlich niemand. Ne? Ja. Und also haben die den Plan geschmiedet, sie wollten mich verkuppeln. Und diese Dame also, die Lorena, die Putzfrau, hat dann mir erzählt, dass es in 3 Tagen ein großes Volksfest geben würde in einem benachbarten Dorf, nämlich in Fontanales, ein wunderschönes Bergdorf im Norden der Insel. Und dieses Volksfest, das heißt Romeria, ganz alt und traditionell, das ist 4 Tage lang mit einer Landwirtschaftsmesse, wo die Bauern dann ihre tollsten Kühe ausstellen und abends gibt's Live-Musik und alle laufen in Trachten rum, so mit 10 Röcken übereinander und 4 Tage lang. Wie so ein kleiner Karneval, ja. Aber eben auch traditionell. Und da sollte ich also hinkommen und Lorena hat ihren besten Freundinnen erzählt, dass da ein adretter deutscher Wandersmann kommt und die waren quasi alle gebrieft und ich sollte mir dann die aussuchen, die mir am besten gefällt. Und Lorena war natürlich hat sich auch aufgestellt, war eine von denen.
Die stand in einer Reihe vor dir oder was?
Ja,
sagen,
wirklich. Eins, also es war total skurril. Ich meine, es war natürlich ein Gag, aber die standen da wirklich zu viert. Also Jenny war eine davon und Lorena und Ruth und Jessica. Und dann haben.
Herrscht denn Männernot so auf Gran Canaria oder was war los?
Na, ich weiß nicht, das ist halt so ein Bergdorf, ne? Ich weiß nicht. Die jungen Leute gehen halt studieren in die große Stadt und dann bleiben halt die Bauern übrig. Was weiß ich, keine Ahnung. Und dann habe ich, dann hat das gleich mit Jenny gefunkt und wir haben gleich am total Spaß gehabt und gelacht und die Situation natürlich war total skurril. Mhm. Also haben wir da eigentlich nur Spaß gehabt. Mhm. Wir haben uns gut verstanden und da das ja ein Familienpodcast ist, kann ich jetzt nicht in alle Details gehen. Aber wir waren am nächsten Morgen ein Paar.
Ah, ihr habt euch so gut verstanden, also.
Ja, und dann sind wir also auch zusammen dann weitergereist eigentlich. Jenny war punktuell dabei, die hat mir dann erstmal Gran Canaria gezeigt und die schönsten Ecken, die ich also auch gar nicht gefunden hätte und was dazu beigetragen hat, dass mir die Insel sehr ans Herz gewachsen ist. Ich mochte die am Anfang gar nicht, weil die ja im Süden hat die dieses furchtbare Touristengebiet Maspalomas und das, Playa Inglés, was wirklich, glaube ich, das größte Touristengebiet Spaniens ist. Und deswegen mochte ich die Insel gar nicht. Ja. Und aber tatsächlich ist das Hinterland, wenn man sich da ein bisschen von weg bewegt, ist das Hinterland traumhaft in den Händen der Einheimischen, keine Touristen. Dörfer, die nur über Wanderwege zu erreichen sind, wunderschön.
Ich war tatsächlich vor 15, 20 Jahren auf Gran Canaria und habe tatsächlich auch in Maspalomas gewohnt, aber war da nie, weil ich morgens, ich habe mir einen Mietwagen geholt mit meiner Jenny und wir sind direkt raus, sind da hinten gewandert. Das ist ja wirklich, da siehst du ja überhaupt keine Menschen mehr, ne? Und dann abends nur zum Übernachten wieder zurück und also das kann ich verstehen. Also das ist traumhaft da und ganz, also hat da nichts mehr mit dem zu tun, was man im Süden da in Maspalomas sieht.
Genau, also nur da zu schlafen ist natürlich eine Option, aber was einem dann natürlich entgeht, ist, dass man auch, dass man außerhalb isst bei den Bauern und diese wunderschönen Restaurants, die es überall gibt. Also
da mittlerweile ist man hinterher schlauer natürlich, dann haben wir auch
festgestellt. Ja, natürlich, ne? Also ja. Empfehlung an alle, die gerne auf die Kanaren reisen, also nicht nach Maspalomas gehen, nicht nach Playa Inglés. Geht überall sonst auf die Insel hin, aber nicht in Süden. Ne?
Auf jeden Fall.
Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder gut, so als kleiner Einschub, dass das da so kompakt im Süden ist, weil das sorgt natürlich dafür, dass der Rest der Insel unangetastet ist. Ja. Und das ist natürlich das Schöne daran, ne? Weil alle sitzen dort unten und der Rest der Insel ist jungfräulich. Mhm. Ne? Nun ja, also, so haben wir also Gran Canaria gemeinsam entdeckt und dann bin ich weiter, die nächste Insel Teneriffa, und da kam Jenny wieder ein bisschen dazu und dann die nächste wieder. Und so haben wir uns also auf der dritten Insel kennengelernt und auf der siebten war sie schwanger.
Oh.
Und da haben wir gedacht, oh Mensch, das passt ja hervorragend. Ich wollte ja eh ein bisschen ankommen, ruhiger werden, Heimat finden. Und ich war, glaube ich, Ende 30. Und das hat also total toll gepasst. Ich dachte mir, das ist die richtige Frau. Genau, die brauche ich. Die macht so einen Schwachsinn mit, wie ich da immer unterwegs bin und so. Und das hat gepasst. Und da haben wir gesagt, ja, total toll. Die Herausforderung nehmen wir an. Und dann war natürlich das nächste Problem, dass wir nicht wussten, wo wir leben sollten. Ja. Denn Jenny, die keine ursprüngliche Kanarin ist, die hatte die letzten 7 Jahre auf Gran Canaria gelebt, aber kam auch nicht von dort. Und die Kanaren hatten zu der Zeit einen ganz schweren Stand, weil die Wirtschaftskrise hatte Spanien ja ziemlich lahmgelegt und die Kanaren viel mehr noch. Also unter den Architekten zum Beispiel, weiß ich, es gab 95% Arbeitslose. Mhm. Tourismus war eingebrochen, Landwirtschaft, also am Boden. Und damit fielen die Kanaren eigentlich aus, um uns da eine Heimat zu suchen. Und ich selber hatte in Deutschland seit 15 Jahren keine mehr. Und das heißt, wir standen eigentlich vor einem weißen, unbeschriebenen Blatt und haben überlegt, was machen wir jetzt? Wo gehen wir hin? Wo suchen wir uns ein Dach? Ja. Und haben dann natürlich großzügig angefangen und haben überlegt, ob wir nach Nepal gehen, nach Patagonien, nach Europa. Also alle Kontinente standen eigentlich zur Auswahl. Ja. Und wir haben dann so nach dem Ausschlussprinzip eigentlich die Orte rausgenommen. So Patagonien ist vielleicht ein bisschen zu weit weg dann und ein bisschen zu unsicher. Da gibt es ja immer mal einen Staatsstreich und mal wieder eine Inflation und einen Schuldenschnitt. Und das konnten wir uns irgendwie nicht vorstellen. Und Nepal, die bekämpfen sich ja da immer irgendwie die königlichen Garden und die Maoisten. Mittlerweile regieren ja die Maoisten in Nepal auch und die schmeißen die ganzen Ausländer raus. Also das wäre auch keine gute Wahl gewesen. Und so blieb dann eigentlich Europa übrig. Und da haben wir dann wieder geguckt. Schweiz war zu teuer, Österreich auch. Dann blieb irgendwie Deutschland übrig. Und dann hat mein Papa, der hat uns immer geholfen beim Suchen. Und mein Papa hat eine Landkarte von Deutschland gezeichnet, wo er alles eingetragen hat, was doof ist. Also Kernkraftwerke, Giftmülldeponien, Überschwemmungsgebiete großer Flüsse, die Befallsgebiete des Eichenprozessionsspinners. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Aber das ist dann schon mal Mitteldeutschland irgendwie weg.
Dann überall, blieb wo die große Zugspitze Wälder sind. Nur noch übrig oder was?
Ja, die Zugspitze blieb übrig. Und Mecklenburg, mein Lieber. Ja, na, auf jeden Fall. Da blieb schon ganz viel übrig. Und ein paar Sachen waren natürlich zu teuer. Ja. Und ein paar Sachen waren einfach zu dicht bevölkert. Und so blieben halt wenige Orte übrig. Nachher das Wendland war noch im Gespräch. Schleswig und Mecklenburg. Mhm. Und bei näherer Betrachtung ist es dann Mecklenburg geworden und am Ende wohnten wir dann eine halbe Stunde entfernt vom Haus meiner Eltern.
Ah, also da, wo du aufgewachsen bist, wo groß geworden bist.
Genau, in der Nähe von Rostock, genau.
Ja.
Mhm. Und das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte, die mich sehr an den Alchemisten eigentlich erinnert hat, der zu Hause ja auch loszieht, die Welt entdeckt und am Ende dann
überraschend wieder in der Heimat aufschlägt. Und mein Papa hat das Übrige dazu beigetragen, dass wir dort auch wirklich landen. Wer weiß, vielleicht hat er die Karten ja manipuliert.
Wir wollten wahrscheinlich Ihr Enkelkind auch öfters sehen, ne?
Ja, na als klar, na klar.
In Patagonien zum Babysitten vorbeikommen.
Ja, das wäre ja nicht gegangen, ja. Ne? Und da haben wir dann diesen wunderschönen Hof gefunden, 3 Hektar Land, ein altes Wohnhaus, ein paar Schuppen, eine große Scheune dran. Ne? Und das war so die Größe, die mir irgendwie auch vorgeschwebt ist. Nachdem man so 20 Jahre um die Welt gereist ist, da kann man sich irgendwie keine kleine Mietwohnung mehr vorstellen. Also mit einer patagonischen Finca musste das irgendwie schon Schritt halten. Ja. Und auch weil ich Raum brauchte. Ich hatte immer den Traum, ich mache irgendwann mal vielleicht ein Fotofestival oder irgendwie Workshops im Sommer. Und vor allen Dingen wollten wir einen Ort schaffen, auf dem Platz ist für liebe Menschen.
Also es war von vornherein klar, dass ihr nicht nur eine Bleibe für euch sucht, sondern irgendwie einen Raum, an dem man was schaffen kann, in dem man so ein Miteinander schaffen kann. Okay.
Genau, weil ich weiß nicht, ob ich das bei der letzten Folge erzählt hatte, ich hatte in Südamerika mal ein halbes Jahr eine Jugendherberge mitgeführt.
Genau, das hat sie erzählt, ja.
Genau, und ich hatte da dieses wunderbare Gefühl dabei, dass wenn man einen Ort hat, der nur schön genug ist, dass dann die ganze Welt zu einem kommt. Und man muss eigentlich selber gar nicht mehr so viel reisen. Und dieses Gefühl, was ich damals in Patagonien hatte, in diesem Ort, in El Pueblito, in El Bolson, das habe ich seitdem eigentlich mit mir getragen. Und es war eigentlich immer klar, dass wenn ich mal mir einen eigenen Hof, eine eigene Farm suche, dann muss das so ein Ort werden, der offen ist, wo die Welt zu uns kommt und wo mir das Reisen dann auch nicht mehr fehlt. Denn es war ja klar, mit einer Familie, mit dem Hof werde ich nicht mehr so viel reisen können wie vorher. Und ich wollte eigentlich vermeiden, dass mir das fehlt. Also war eigentlich klar, die Welt muss zu uns kommen, damit es immer interessant ist und befruchtend und inspirierend. Und so haben wir diesen Ort gefunden, diesen Hof, der so viel Potenzial bietet in einem wunderschönen kleinen Dorf mit sage und schreibe 29 Einwohnern, uns eingeschlossen. Mhm. Und natürlich konnten wir den aber nicht bezahlen. Das war das nächste Problem, weil er war riesengroß. Und Jenny war ja arbeitslose Spanierin in Deutschland. Ich war irgendwie freiberuflicher Fotograf, also keine Chance für Leute, die das auch schon mal versucht haben, einen nennenswerten Kredit zu bekommen. Also haben wir dann versucht, Crowdfunding zu machen. Unsere Variante eines Crowdfundings. Wir haben nämlich Ziegelsteine verkauft. Die lagen nämlich reichlich hier rum auf dem Hof. Mhm. Und haben das dann auf meiner Webseite und in Newslettern und Freunden und Bekannten erzählt und habe gesagt, hey Leute, seid doch so lieb, unterstützt uns, kauft jeder 1, 2, 3, 4, 5 Ziegelsteine. Ein Stein kostet 200 Euro. Wir werfen alles in einen Topf. Und dafür könnt ihr dann irgendwann, wenn wir die Finca dann haben, Urlaub machen kommen. Mhm. Und das hat gut geklappt. Da haben wir ein paar 10.000 Euro mitgemacht. Und mit diesem Geld konnten wir dann zur Bank gehen und haben Kredit bekommen.
Ah, okay.
Und also so war das Prozedere. Mhm. Und dann haben wir das Ding gekauft und hatten natürlich auch ein bisschen Zeitdruck, weil Jenny war ja schwanger. Und wir wollten unbedingt, bevor das Kind kommt, diesen Hof klar haben. Mhm. Und haben dann tatsächlich im Oktober sollte unser Sohn kommen. Im September sind wir eingezogen. Und hatten dann quasi auch gerade so ein Dach über dem Kopf. Und ja, so sind wir auf den Hof gekommen. Und so steuern wir dann Richtung Geburt.
Ja, also dann ist der Sohn wohlbehalten auf die Welt gekommen und direkt in einem fürstlichen Bauernhof. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und da habt ihr dann die erste Zeit verbracht. Und wie war das denn eigentlich? Bist du dann wirklich sesshaft geworden? Oder hast du dann irgendwann nach einer Zeit Hummel im Arsch gehabt und gesagt, so, mich zieh's auch wieder raus in die weite, große Welt?
Ja, das kam dann, Andreas. Wir haben natürlich erstmal, das Kind war ja dann auch ganz klein, logischerweise. Und diese Zeit, wo der Unai, wie er heißt,
ein baskischer klein Name, war, ne?
Ein baskischer Name, das heißt der Hirte, was ja wunderbar passt aus heutiger Sicht. Ja. Diese erste Zeit haben wir eigentlich genutzt, um den Hof vorm Einsturz zu bewahren und haben das ganze Jahr 2015 eigentlich damit zugebracht, an allen Ecken und Enden den zu reparieren und instand zu setzen und zu tapezieren und haben das mit Helfern aus der ganzen Welt gemacht. Aber das ist eine andere Geschichte, die können wir später nochmal aufrollen. Und als der Kleine dann ungefähr ein Jahr war, da haben wir tatsächlich dann auch wieder Hummeln in den Arsch bekommen, wie du so schön sagst. Ja. Und da war so ein ganz starkes Gefühl auch in mir, dass ich abends mal in meinem Büro saß und dieses Büro ist auf zwei Seiten voll mit Büchern. Mit Büchern von Reisen, mit Atlanten, mit Wanderkarten, mit Fotobänden, mit Reiseromanen. Und ich habe das alles gesehen mal abends und wurde ganz wehmütig und dachte mir auch, was für ein großer Schatz eigentlich, was ich schon alles gesehen habe, was ich erleben durfte, all die schönen und auch schwierigen und traurigen Situationen, was ich da alles auch angehäuft habe an, weiß nicht, was man für ein Gefühl auch bekommt für Situationen, wie man in brenzligen Situationen umgeht, wie man Kontakte knüpft, wie man, weiß nicht, sich in einem Bürgerkrieg durchschlägt. Also all das, was ich in 20 Jahren so erlebt habe auf mehr oder minder dramatischen Reisen, all das war irgendwie in mir und ich dachte mir, ey, das muss ich doch eigentlich weitergeben. Ja. Und an wen, wenn nicht an meinen Sohn? Und dann haben wir gedacht, wir müssen eigentlich was machen. Wir müssen mit dem zusammen was machen und müssen dem all diesen großen Reiseschatz, diese Weltoffenheit, diese Neugier, das müssen wir dem auch zuteil lassen werden und möglichst klein anfangen. Mhm. Und den einfach da mitten reinwerfen. Und dann haben wir halt lange überlegt, wie bewegen wir uns eigentlich am besten fort, weil das war uns nicht so genau klar. Mhm. Wir haben halt überlegt, setzen wir den in eine Schublade und schieben den irgendwie durchs Land, in eine Schubkarre, oder tragen wir den in der Kraxe. Das ist halt dann wirklich schwer, weil man muss ja auch noch die ganze Ausrüstung mittragen. Und natürlich, und die ganzen Verwandten und Bekannten sagen doch, kauft euch einen Caravan, da könnt ihr ganz komfortabel durch Europa fahren, jetzt wo ihr ein Kind habt. Mhm. Und das war natürlich klar, das machen wir auf keinen Fall. Und nach vielem Hin und Her sind wir dann auf das Lastenfahrrad gestoßen und haben dann lange überlegt, wo wir so ein Ding herbekommen, haben wir erst mal festgestellt, es ist sauteuer. Es kostet nämlich so mit allem drum und dran 5.000 Euro oder so. Und dann haben wir ein paar Fahrradläden angeschrieben und gefragt, ob die uns nicht unterstützen möchten. Mhm. Und dann haben wir einen total netten Laden in Hamburg gefunden. Der heißt Velo 54. Das sind drei junge Kerle, die diesen wunderschönen kleinen Laden aufgebaut haben. Die sind spezialisiert auf Lastenfahrräder. Mhm. Und die fanden unsere Idee total toll. Und die haben uns dann ein Lastenfahrrad auf Maß zusammengebaut, nach unseren Wünschen die Farbe ausgesucht. Ach, und ernst? Scheibenbremsen und Rollaufnahme. Die bestellen natürlich den Rahmen und so, aber die haben das dann noch mit allen möglichen Extras versehen. Ja. Ne? Wir haben dann so wunderschöne Ledergriffe bekommen von Brooks und einen Ledersattel von Brooks und Farbe durften wir uns aussuchen und eine Rollaufnahme haben sie eingebaut. Ja, super. Und also wunderschönes Equipment. Dann haben wir Ortlieb noch gefragt, ob Ortlieb uns nicht ein paar Satteltaschen schenken will. Haben sie auch gemacht. Mit denen bin ich ja verbunden seit Südamerika. Da sind wir schon mit Ortlieb durchgefahren. Die halten seit 20 Jahren.
Ja, die sind super.
Also auch total tolles Produkt, sei auch gleich jedem empfohlen. Ja. Die besten Satteltaschen, die ich kenne. Und derlei ausgestattet sind wir dann also aufgebrochen. Ich auf dem Lastenfahrrad, Jenny auf dem Trekkingrad und Unai bei mir vorne drin.
War es ein E-Bike? Die sind ja jetzt so modern und pesen ab. Oder war es ein eins für richtige Männerkraft?
Ja, es war leider eins für richtige Männer. Ja. Und wahrscheinlich war das der größte Fehler, den wir gemacht haben, weil wir dachten, wir haben ganz lange überlegt mit den Fahrradbauern und wir haben dann gedacht, E-Bike ist ja toll, aber was ist, wenn du keine Steckdose findest?
Ja.
Und wir wussten halt nicht, wo wir langfahren werden und was uns alles zwischendurch passieren würde. Und dann dachten wir, wenn wir dann keinen Strom haben und dann wiegt das Rad ja nochmal 10 Kilo mehr.
Ja, dann kannst du richtig trampeln, ne?
Dann geht überhaupt nicht mehr. Weil das Lastenrad ist ohnehin schon eine Tortur, ne? Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir lieber nicht. Wir schlagen uns mal so durch, wie man das auch vor 20 Jahren schon gemacht hat. Und das habe ich aber dann so ein bisschen bereut, weil die Berge waren wirklich eine Quälerei.
Ja.
Und auch teilweise dann nicht mehr zu machen. Wir sind dann auch noch später dann getrennt und so.
Ja.
Dadurch waren wir halt unabhängig. Ne? Ja. Und aus heutiger Sicht hätte ich gesagt, E-Bike hätte total geklappt in Europa. Ja. Es ist kein Problem, überall eine Steckdose zu finden, spätestens nach ein, zwei Tagen. Ne? Und
was heißt, Unai so saß vorne drin und Gepäck ja. war auch teilweise verteilt und in den Packtaschen.
Ja, also für die, die das interessiert, Jenny an ihrem Trekkingrad hatte vorne zwei Lowrider, hinten zwei Packtaschen, ja. dann noch eine Lenkertasche und hinten auf den Packtaschen nochmal einen ganz großen Packsack von Ortlieb, wo noch ein Schlafsack reingestopft ist und eine Isomatte. Und am Ende wiegt dann das Rad, keine Ahnung, 50 Kilo oder so. Ja. Und ich hatte an meinem Rad hinten auch zwei große Packtaschen dran und noch einen großen Packsack drauf und eine Lenkertasche. Und dieser Kasten vorne, in dem Unai drin saß, der hatte natürlich das ganze Kinderzimmer eigentlich vorne drin. Ja. Also der hat so Seitentaschen, da lagen kleine Bälle drin ja. und Bücher und Dinosaurier. Und an den Seiten angebunden noch von diesem Kasten hatte ich noch Stativ dran und weiß ich nicht, noch andere Sachen, Isomatten, Zelt oder sowas. Also wir waren schwer bepackt.
Sehr cooles Kinderzimmer auf jeden Fall.
Total. Ja. Und also auch aus auch jetzt so aus der Retrospektive raus würde ich allen Eltern eigentlich, die so eine Tour machen wollen, empfehlen, macht das mit dem Lastenrad, kauft euch keinen Anhänger. Ja. Weil das Lastenrad ist ja viel cooler, weil bei einem Anhänger sitzt das Kind ja eigentlich hinten drin und sieht irgendwie dein Po und das Hinterrad und sieht eigentlich gar nichts. Ist auch noch dann, ja, meistens hat es ja noch so eine Blende davor, so einen Überzug. Und Unai war einfach vorne der Kapitän. Der saß dort, der hat alles als erstes gesehen. Wir waren natürlich auch nur einen Meter voneinander entfernt. Ja. Wir konnten uns unterhalten. Ich konnte ihm die Hand reichen. Er hat irgendwie hochgelangt. Ich konnte ihm die Haare streicheln. Und wir waren dieses halbe Jahr lang, die Reise gedauert hat, waren wir immer im Austausch, Unai und ich. Und für mich als Papa war das also bis heute das schönste halbe Jahr überhaupt in meiner Vaterschaft, weil wir so ein inniges Verhältnis haben. Die Mama fuhr ja quasi hinterher. Die hatte das Nachsehen ein bisschen, aber für mich als Papa mit dem Lastenrad, das war also ein unglaubliches Geschenk. Und für den Kleinen ist es natürlich toll, der kann sich da vorne auch dann, später hat er sich dann auch reingestellt und reingehockt und man kann mit einkaufen fahren und dann noch irgendwie Kiste Bier reinstellen und Baguettes drumrum legen um den Kleinen und so, also da ist reichlich Platz für alles, ne?
Aber und wo seid ihr denn eigentlich hingefahren? Also in Mecklenburg-Vorpommern losgefahren und dann irgend gesagt, hier die Straße und dann guck mal, wo wir rauskommen, oder gab es schon ein Ziel?
Also das Ziel war Jennys Heimat. Und zwar Pamplona. Pamplona ist die Hauptstadt des Baskenlandes. Und da kommt Jennys Familie her, mütterlicherseits. Die ist da nämlich nicht aufgewachsen. Jennys Eltern sind nämlich unter Franco, wisst ihr ja, eine Diktatur in Spanien bis 74, glaube ich. Die mussten emigrieren und haben in den Banlieues von Paris gelebt. Dort ist Jenny aufgewachsen.
Ach so, echt?
Ja, und sie ist dann, als sie 16 war oder so, ist sie zurückgereist, ist sie quasi abgehauen aus Paris und zurückgereist zur Familie mütterlicherseits nach Pamplona und hat dort eigentlich dann weitergelebt. Spricht also auch fließend Französisch und Spanisch. Und diese Onkels und Tantens und Obi und Opi, die wollten wir alle besuchen. Und mal den Enkel quasi auch zeigen. Und so war also die Idee, wir fahren von unserer neuen Heimat, vom Kunterbundhof an der Ostsee, in Jennys alte Heimat ins Baskenland. Aber mehr war dann auch nicht klar. Wir wollten uns Zeit lassen und wir wollten, wie wir immer gesagt haben, so den größtmöglichen Umweg eigentlich fahren. Weil würde man direkt fahren, ist es ja eigentlich kein Thema. Also einmal durch Deutschland und durch Frankreich runter, 1500 Kilometer ist man da. Und wir wollten die Chance eigentlich nutzen, uns mal Orte anzugucken, die man nicht so richtig auf dem Schirm hat. Weil es ist ja ein ganz interessantes Phänomen, dass man, also gerade als weltreisender Fotograf, ist man ständig auf Achse und guckt sich ständig die coolsten Sachen an. Aber die eigene Heimat guckt man sich eigentlich nicht an. Und man würde auch nie nach Tschechien oder sowas reisen. Da geht man lieber nach Norwegen. Oder statt nach Österreich fährt man halt lieber ins Himalaya oder so. Und deswegen waren die Orte eigentlich so ein bisschen hinten runtergefallen. Und das war jetzt die Chance, die mal alle zu besuchen. Also war klar, wir fahren durch Ostdeutschland und dann durch Tschechien und durch Österreich. Und dann geht's nach Südtirol. Und dann drehen wir uns so unten rum durch Italien und dann noch durch ganz Frankreich und am Ende dann über die Pyrenäen. Und das war der Plan. Aber mehr wussten wir auch nicht. Und so sind wir also am ersten Tag, wir wollten nach dem Mittagsschlaf losfahren, aber am ersten Tag gleich hat Unai so lange Mittagsschlaf gemacht, dass wir erst um 4 Uhr loskamen. Und wir wollten.
Für Nachmittags.
Ja, 4 Uhr abends, hätte ich fast gesagt. Ne? Und das war natürlich, also wer ein kleines Kind hat, wird das wissen, also wenn man das Kind auf dem falschen Fuß aufweckt, dann ist der Tag schon mal versaut. Und dann dachten wir, und jetzt machen wir so ein großes Abenteuer mit denen. Und der muss in diesem völlig neuen Ambiente klarkommen, da drin jetzt wohnen in dem Ding und abends im Zelt schlafen. Das war so viel Neues, dass wir den auf jeden Fall jetzt nicht auf einem linken Fuß erwischen wollten. Also ließen wir ihn schlafen und dachten mal, na, wenn er aufwacht, fahren wir halt los. Und dann hat er so lange geschlafen wie noch nie in seinem Leben. Und vor unserem Haus stand das ganze Dorf. Alle waren gekommen mittags, um uns zu verabschieden. Also das ganze 29 Leute und dann und die standen halt 4 Stunden da vor dem Haus und haben wir konnten halt nicht losfahren. Das war der erste Tag, totaler Knaller, ne? Und da haben wir es gleich dann 8 Kilometer haben wir geschafft am ersten Tag bis zu unserem Supermarkt, wo wir immer einkaufen. Da haben wir auf dem Kundenparkplatz geparkt in Neukloster. Ja. Und am Morgen haben wir ein Brötchen gekauft. Ja. Und da kannten uns natürlich alle. Die haben uns nicht gewundert, warum wir da mit dem Fahrrad hinfahren.
Was macht ihr denn hier?
Genau. Ihr kommt doch sonst mit dem Auto, ne? Genau. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich bis nach Spanien, aber wir haben es halt nicht geschafft. Ja. Und so haben wir dann uns langsam rangetastet. Am nächsten Tag haben wir dann irgendwie 20 Kilometer geschafft und am nächsten dann 30. Und dann merkt man überhaupt erstmal die ganzen Dinge, die dann so passieren können, was wir auch nicht wussten, wir haben das auch nicht groß geübt, dass der Kleine, der beißt sich dann zum Beispiel auf die Lippe, wenn du über Kopfsteinpflaster fährst oder sowas, ne? Ja. Da kommst du ja nicht drauf. Dann ist natürlich totale Panik, ne? Blutet alles und so, was machst du dann? Oder du machst mal irgendwie Pause und der Kleine schnappt sich irgendwie das Zeltgestänge und läuft in ein Feld rein, ne? Rapsfeld, super schön, ne? Alles gelb, kommt aber ohne Zeltgestänge wieder raus, ne? Dann ist der nächste Tag schon im Arsch, ne? Und so puzzelst du dich halt so langsam voran.
Ja.
Und ich glaube, nach 5 Tagen sind wir auf die Elbe gestoßen. Das waren so vielleicht 120 Kilometer oder so. Und da haben wir dann, da wurde es dann zum ersten Mal richtig spannend, weil wir haben dann in der Dämmerung auf einem Elbdeich gestanden in Wittenberge und haben den Schiffen gewunken. Das finden ja so kleine Kinder total toll. Ne? Da kommen ja diese riesen Containerschiffe vorbei und da haben wir gewunken und so und hatten Unai auf dem Arm und neben uns standen diese schwer bepackten Fahrräder und auf einmal drehte da eins bei und kam so langsam rangefahren an die großen Buhnen später hat sich dann rausgestellt, die dachten, wir wollen trampen. Und
die
waren angehalten.
Hätten die euch.
Ja, und die haben irgendwie gedacht, oh Mensch, hier drei Leute sehen total abgehalftert aus, haben Baby auf dem Arm, 3 schwer bepackte Räder, die brauchen bestimmt Hilfe. Ja. Und dann haben die dieses 150 Meter lange Containerschiff am Rand der Elbe geparkt und wir durften raufkommen. Und das waren 4 Tschechen.
Und dann seid ihr spontan, habt gesagt, wir wollten zwar nicht trampen, aber wir fahren trotzdem mit.
Ja, klar, haben wir gesagt, das ist ja super. Ne?
Das ist super.
Also wer hat schon mal die Chance, auf der Elbe auf dem Containerschiff hochzufahren? Ne? Und wo wir sowieso so langsam waren, das hat natürlich total gut gepasst. Ne? Und dann kam raus, die fahren bis nach Sachsen. Bis dahin, wo die Elbe dann bei sehr heißen Sommern unschiffbar wird, weil sie nicht mehr genug Tiefgang hat. Und das war bis Riesa. Und dann sind wir 4 Tage auf diesem Elbkahn gefahren und das war also das erste wirklich große und obendrein überraschende Highlight, weil
ja, klar,
bisher kannte ich halt den Amazonas, aber die Elbe nicht und da habe ich so festgestellt, wie wunderschön die ist, weil die Elbe ist Biosphärenreservat der Menschheit, ein großer Abschnitt der Elbe durch 5 Bundesländer hinweg ist Naturreservat, Biosphärenreservat, nicht bebaut in Ufernähe. Überall sind Biber und Kraniche und Reiher und Störche. Und am Morgen liegt so Nebel über der Elbe und es ist mucksmäuschenstill. Und wir sind 4 Tage durch diese wunderschöne, unangetastete Landschaft geglitten. Und es war einfach traumhaft. Ich bin einfach dann ganz früh aufgestanden, morgens um 4 mit meiner Kamera, habe mich vorne auf Deck gesetzt und fotografiert und dort in der Stille gesessen und bin einfach in diese Landschaft hineingefahren, mucksmäuschenstill, traumhaft. Und so kamen wir dann bis nach Sachsen und dort sind wir dann wieder auf den Elbe-Radweg, auf dem wir ja eigentlich fahren wollten. Ja, so ging es dann weiter, Andreas. Wir sind die Elbe noch gefahren bis nach Melnik. Das ist in Tschechien. Dort dann abgebogen auf die Moldau und die Moldau hinauf. Eigentlich an Prag vorbei, an Český Krumlov vorbei. Eine wunderschöne Stadt, UNESCO Weltkulturerbe, wo wir eine Woche lang geblieben sind und fotografiert haben. Dann durch den Böhmerwald hinüber nach Österreich. Durch das Salzkammergut, dann ein erstes Mal über die Alpen beim Großglockner. Dort sind wir eingeschneit. Anfang Juli lag ein Meter Schnee. Saßen wir oben auf 2500 Meter mit einem weinenden Baby erstmal fest, mussten uns aufwärmen. Dann haben wir uns hinuntergestürzt Richtung Heiligenblut und Mörtschach. Dort einen lieben Freund besucht, den Peter von der Alm, ein Permakulturbauer, wo wir eine Woche auch geblieben sind. Und dann ging es weiter durch Osttirol, Südtirol, wunderschön durch die Dolomiten. Natürlich eines der Highlights der ganzen Reise. Ja. Dann durchs Trentino zu den oberitalienischen Seen. Dann hinunter in die Po-Ebene, an Turin vorbei, viel leckerer Wein, der dort Reisfelder gibt es und im Hintergrund erheben sich die Alpen. Das Ganze sah eigentlich ein bisschen aus wie, wenn man in Nepal unterwegs ist, ja, wo im Vordergrund auch immer die Reisfelder sind und dahinter erhebt sich das Himalaya. Dort in der Po-Ebene hatte ich absolut das gleiche Gefühl. Dann ein zweites Mal über die Alpen, am Col de Montgenèvre, ging es hinüber in die Provence. Und dann kam einer der schönsten Abschnitte der gesamten Reise für mich. Denn mit Frankreich bin ich so richtig gar nicht grün geworden bis dato. Den Franzosen eilt ja so ein bisschen der Ruf voraus, hochnäsig zu sein, was wahrscheinlich auf die Pariser auch zutrifft. Und da war ich so ein bisschen voreingenommen. Aber tatsächlich hat dann die Provence alle Register gezogen. Und das wurde für mich der schönste Abschnitt der Reise. Ich habe mir dann zur Gewohnheit gemacht, immer ein paar Tage bevor wir irgendwo eintreffen, Hotels anzuschreiben und denen zu erzählen, dass wir auf Europareise sind, dass wir eine Fotoreportage auch machen und ob die uns nicht ein paar Tage einladen wollen. Und damit wir uns mal duschen können, damit wir mal in einem weichen Bett zur Abwechslung schlafen können. Und darauf sind in der Provence ganz viele angesprungen. Und so sind wir wirklich in traumhafte Orte gekommen. 4-Sterne-Hotels, die wir uns nie hätten leisten können. Und wunderschönen Hotel, der Auberge de Cacarille am Fuße von Gord. Da mochten uns die Hotelbesitzer besonders gern. Das war ein Ehepaar, mit denen es sofort geklickt hatte. Die haben sich nämlich unser Lastenrad ausgeliehen und sind damit ein paar Stunden durch die Pampa gefahren. Und die fanden das so schön, dass hinterher der Dominik sofort eine Rundmail geschickt hat an seine ganzen Partner, Hotels, Freunde und Kollegen. Ganz Südfrankreich lang und hat denen erzählt, Mensch, da ist ein nettes junges Paar aus Deutschland mit einem kleinen Baby und die leben in so ärmlichen Verhältnissen, die brauchen mal irgendwie ein weiches Bett. Und dann haben partout gleich ein Dutzend Hotels geantwortet und der Dominik hat uns beim Abendessen bei einem schönen Glas Wein die Liste präsentiert und gesagt, so, hier habt ihr für die nächsten Tage wunderschöne warme Betten und ausgelösten Hummer. Und so sind wir eigentlich durch die Provence gefahren. Traumhaft. Am Pont du Gard vorbei, diesem großartigen architektonischen Erbe der Römer. Und dann ging es in das Zentralmassiv, die Cevennen namentlich. Und das ist für mich eine der schönsten Ecken eigentlich geworden. Auch ganz überraschend. Das ist eine Kalkstein-Hochplateau. Ungefähr 1000 Meter hoch und oben total plan. Und da der Kalkstein das Wasser nicht hält, ist das eine sehr karge Region, auch schon immer gewesen. Dort oben wächst fast gar nichts. Es ist alles voller gelbem Gras und ein paar Korkeichen. Und es hat mich so erinnert an Tibet und an Patagonien, aber das mitten in Europa. In der Tat war das immer so menschenleer, so öde, dass einzig die Kreuzritter dort gelebt haben und ein paar Gehöfte angelegt hatten vor 1000 Jahren. Und danach sind die Orte eigentlich verfallen und wurden erst jetzt in den letzten Jahrzehnten von Liebhabern und Aussteigern wieder aufgebaut und gehören heute zu einigen der schönsten Dörfer Frankreichs.
Ja.
Und in einem von dem, in La Couverturade, haben wir am Stadtrand auch unser Lager aufgeschlagen, so ganz wie die Kreuzritter. Und da kam es zu einem der schönsten Momente der gesamten Reise für mich. Eigentlich der Moment, für den sich die ganze Reise gelohnt hat. Und zwar lagen wir dort auch im Gras, unter freiem Himmel, auf einer Isomatte, im Schlafsack. Und Jenny und Unai, die hatten schon geschlafen. Ich saß noch an einem kleinen Lagerfeuer und hatte einen warmen Tee in der Hand, hatte ein Tagebuch geschrieben und das ging dann bis weit nach Mitternacht. Und irgendwann hörte ich es so rascheln und habe mich umgedreht und da bewegte sich Unai in seinem Schlafsack, schlug die Augen auf, schaute nach oben ans Firmament und sagte zum ersten Mal in seinem Leben dieses Wort: Sterne. Und dann schloss er die Augen und schlief wieder ein. Und ich hatte Tränen in den Augen vor Rührung und wusste, dafür haben wir diese Reise gemacht, um dem Kleinen diese besonderen Momente zu schenken. Und ja, danach ging es dann weiter durch Südfrankreich. Dann haben wir uns noch über die Pyrenäen gekämpft. Und dann ging es die letzten Tage durch das Baskenland, bei bestem Wetter. Im Herbst war das, die Felder waren alle goldgelb, die Traktoren fuhren wunderschön und trudelten so dann nach fast 5 Monaten Fahrt in Pamplona ein, am Tage eines Volksfestes. Und zwar kennen bestimmt viele, gibt es ja in Pamplona das berühmte Fest San Fermin, das größte Volksfest Spaniens, glaube ich, auf der ganzen Welt bekannt, namentlich, weil Hemingway auch vor über 100 Jahren schon daran teilnahm und ein Buch über die Stierläufe durch die Straßen von Pamplona geschrieben hat, nämlich den Roman Fiesta. Und seitdem ist das Fest weltberühmt und aus aller Herren Länder strömen die Menschen einmal im Jahr eben nach Pamplona, um dort auch mit den Stieren zu laufen. Und es wurde aber so viel über die Jahre, es gibt so viele Touristen, da wird sich so viel besoffen und gefeiert, dass den eigentlichen Einwohnern Pamplonas das ein bisschen zu viel wurde. Und so feiern die im Herbst ihr eigenes kleines Fest. Und das heißt San Fermin Chiquito, nämlich der kleine San Fermin. Und genau an diesem Wochenende, wo dieses Volksfest stattfand, sind wir eben eingetrudelt. Das ist alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen zivilisierter. Es gibt kaum Touristen. Und das Fest ist den Kindern von Pamplona gewidmet. Und statt einer Stierhatz durch die Straßen werden dort kleine Stiere aus Pappmaché auf Rädern durch die Altstadt geschoben. Und das ist natürlich herrlich. Und vor allen Dingen für Unai auch am Ende der Reise. Was für ein Finale. Nur, wir wurden am Ortseingang von Pamplona von der Polizei verhaftet. Und warum und was dort passiert ist und wie wir das aufgelöst haben, das kann man natürlich wunderschön auch in dem Buch nachlesen, was ich über diese Reise geschrieben habe, weil so langsam läuft uns, glaube ich, hier ein bisschen die Zeit weg. Eine Familie, 2 Räder und das Abenteuer unseres Lebens.
Ja.
Eine Geschichte, wie ein Rezensent schrieb, über das Leben, die Liebe und das Verwirklichen seiner Träume. Ja. Mag ich euch ganz doll empfehlen. Irrwitzige Stories, viele schöne Gedanken, nicht nur von dieser Reise durch Europa, sondern eigentlich sind da 20 Jahre Reiseleben drin. Ein bisschen Patagonien, ein bisschen Nepal, auch der Hausbau, das Crowdfunding-Projekt ist da drin und natürlich auch viele schöne Fotos von unserer Reise. Ja, das war's.
Und dann seid ihr wieder jetzt auf eurem Kunterbundhof, ne, den ihr mittlerweile zu einem Ferienhof umgebaut habt. Das heißt, da bietet ihr jetzt an, dass Menschen aus aller Welt euch besuchen und da ihre Ferien verbringen.
Genau, wir kamen dann von der Reise zurück und ich habe dann angefangen, aus dieser Reise eine Reiseshow zu machen und eben jenes Buch zu schreiben. Und parallel dazu haben wir den Hof immer weiter ausgebaut und repariert, also bis heute hin mit Freunden und Helfern aus der ganzen Welt, die bei uns quasi mitmachen können, für Kost und Logis. Also genau so, wie ich damals durch Südamerika gereist bin, so machen wir das jetzt auch. Dass Menschen, die vielleicht Urlaub machen wollen und können sich das nicht leisten, die können zu uns kommen, die sind auf alles eingeladen und dafür fassen sie ein bisschen mit an. Und, und wir haben dann den langsam geöffnet für Besucher. Wir haben hier in unserem alten Bauernhaus, dessen eine Hälfte wir bewohnen, haben wir eine Ferienwohnung in der anderen Hälfte. Wunderschön für 4 bis 6 Leute. Und wir haben dann angefangen, noch andere sehr besondere Unterkünfte dem Hof zuzufügen. Wir haben zum Beispiel 2 Genussjurten hier stehen. Und das ist eine ganz schöne kleine Geschichte, weil als 2015 diese ganzen Helfer bei uns waren, da waren auch Zimmerleute aus der Bretagne bei uns. Und als sie dann hier mitgearbeitet haben, da kam raus, dass die Jurtenbauer sind. Und zwar die angesagtesten in der Bretagne. Und da habe ich gedacht, Mensch, so eine Jurte könnt ihr uns auch mal bauen. Und genau, das sind Zimmerleute, die kommen aus dem Schiffsbau. Das heißt, die bauen Jurten ohne irgendwelche Metallverbindungen, also ohne Nägel, ohne Schrauben, alles mit Holzverbindungen und mit Tauen. Und so ein Ding haben die uns hergestellt. Kostet so viel wie ein Kleinwagen, ist aber ein wunderschönes Objekt mit Bio-Schafswolle aus der Bretagne gedeckt und außen ein Segeltuch. Dann hat es eine Glaskuppel oben im Dach, wo du, wenn du im Bett drin liegst, kannst du die aufklappen und siehst nachts die Sterne. Ein ganz schöner Ort. Und wir hatten dann letzten Sommer ein befreundetes Ehepaar hier am Hof als Urlauber. Die haben da drin 2 Wochen lang gewohnt und die haben mich dann hinterher beiseite genommen und die haben gesagt, André, das sind ja so tolle Projekte, die ihr hier umsetzt. Wir lieben diese Visionen, diese Ideen, die ihr habt, aber euch fehlt eindeutig das Geld. Ihr kommt ja mit dem Arsch nicht an die Wand. Können wir euch irgendwie helfen? Und da hat er gesagt, was kostet eine Jurte? Habe ich gesagt, 16.000 Euro. Da hat er gesagt, hier André, hast 16.000 Euro, kauf eine zweite, wir kommen die nächsten 10 Jahre Urlaub hier machen. Und oh ja, dann haben wir eine zweite Jurte gebaut. Und jetzt haben wir also schon 2 von diesen wunderschönen Jurten, haben dann noch ein Tiny House dazugestellt und sind letztes Jahr zum beliebtesten Ferienhof Mecklenburg-Vorpommerns gewählt worden. Und dieses Jahr schon wieder, gerade vor ein paar Wochen auf der Grünen Woche. Und nebenbei wurden wir noch zu einem der 10 schönsten Orte zum Aussteigen in Europa gewählt. Und das,
ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön.
Das wird's richtig gut.
Und das ist natürlich so schön und so besonders, weil wir das so unorthodox machen und weil wir ja nicht hier mit einer Million oder so oder einer großen Erbschaft reingehen und hier so ein tolles Gutshaus hochziehen, sondern weil wir das alles wirklich in Eigenleistung machen, auch ohne große Firmen, sondern irgendwie mit Leuten, die mit anpacken und helfen. Und
dieser Spirit,
glaube ich, dieser Spirit und diese Leidenschaft, die dahinter steht, ich glaube, das ist das, was die Leute hier so lieben, dass die mit anpacken können, dass es alles so unorthodox ist, dass hier immer Lagerfeuer ist und Musik. Und das gefällt scheinbar den Besuchern so sehr, dass wir eben jetzt andauernd dafür ausgezeichnet werden. Wunderbar.
Ja. Aber du hast ja gesagt, das war ja vorher ein kleines Dorf mit 20 Einwohnern. Was haben denn die gesagt, als da plötzlich so jemand ankommt, sich so einen Bauernhof kauft, Leute aus der ganzen Welt anschleppt, die gemeinsam da bauen? Haben die nicht gesagt, oh Gott, was ist das denn für einer? Oder haben die gesagt, direkt dich weltoffen empfangen, gesagt, Mensch, das finden wir super?
Na, also bisher hat sich noch keiner beschwert. Ich glaube, das freut die. Das ist ein sehr besonderes Dorf. Das wussten wir ja auch nicht, aber das erleben wir jetzt so nach und nach, dass wir, glaube ich, sehr großes Glück haben. Wir haben hier im Nachbarhaus ist immer so eine künstlerische Landpartie einmal im Jahr, wie man das auch aus dem Wendland kennt. Und wieder ein anderer Nachbar, der hat ein Restaurant und die machen auch immer Veranstaltungen. Und es sind alles sehr umtriebige Leute. Architekten, Designer. Es macht großen Spaß, mit denen zusammen zu sein. Und hinzu kommt aber auch noch, dass unser Hof, da wurden früher Mittelalter-Festspiele ausgetragen. Weshalb wir witzigerweise bei uns hinten auf dem Grundstück die größte Steinschleuder Nordeuropas stehen haben. So eine alte mittelalterliche Blide, 20 Meter hoch, mit der man, sagen wir mal, 200 Kilogramm schwere Granitkugeln 3 Kilometer weit schießen kann. Und das Ding steht bei uns quasi jetzt als kleines Gimmick hinten neben der Jurte. Und da waren viele tausend Menschen auf diesem Hof und haben diese Mittelalterspiele mitgemacht. Das heißt, das Dorf, könnte man sagen, ist auch Besucher gewohnt. Ist das ja jetzt harmlos, was wir hier machen. Ne? Tatsächlich mit einem Kollegen von mir, einem Radiomoderator, möchte ich in diesem Herbst auf dem Kunterbundhof auch ein Fotofestival, ein Reisefestival eröffnen, wo wir 50 reiseaffine Gäste, für mehr ist einfach nicht Platz, einladen auf ein langes Wochenende aus Reisegeschichten, aus Live-Musik, aus Lagerfeuer, aus Wanderungen durch die Umgebung. Und wir haben auch einen spanischen Spitzenkoch hier, der uns dann quasi von früh bis spät verwöhnen wird am Lagerfeuer und in der Küche unseres Gartencafés. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf, weil in ganz Deutschland gibt es ja viele, viele auch wunderschöne Fotofestivals. Und da ist das Ziel eigentlich immer so ein bisschen größer zu werden und noch eine Messe dran zu hängen und noch mehr Gäste zu haben. Und wir haben uns gedacht, wir machen das eigentlich möglichst klein. Das muss intim sein, man muss Zeit haben, man muss mit den Weltreisenden, die ja so viele interessante Geschichten zu erzählen haben und die man eigentlich immer nur auf der Bühne sieht und dann packen die ihre Sachen schon wieder ein, ihr Equipment und fahren zum nächsten Gig. Mit denen muss man mal in Kontakt kommen, weil die wirklich spannenden Geschichten, die erzählen die ja nicht auf der Bühne, sondern die erzählen die, wenn man hinterher mit denen am Lagerfeuer sitzt und ein Bier trinkt. Und das wollen wir hinbekommen, nämlich diese interessanten Menschen einzuladen und mit denen einfach ein langes Wochenende zu verbringen. Und 50 Gäste haben jeweils die Chance, daran teilzunehmen. Und da gibt es im August den ersten Durchgang. Der ist leider schon ausverkauft. Den gibt es im September nochmal einen. Und da das alles so gut funktioniert und wir so viel schöne Resonanz bekommen, werden wir dann im nächsten Sommer weitermachen mit 3 dieser Festivals. Und da sich das mittlerweile ein bisschen rumgesprochen hat, haben wir nächstes Jahr eine Jazzband, die kommt aus New York in unser kleines Dorf hier und wird in unserer Kulturscheune spielen. Wie geil ist das denn?
Das hört sich richtig gut an, also muss ich sagen. Das ist ja bei uns zum Beispiel, also wir wollen im Sommer, um da jetzt mal raufzukommen, haben wir einen Camper und wollten eigentlich Richtung Balkan fahren, also eine Tour nach Montenegro, Albanien und so die Ecke. Und ich gehe mal davon aus, dass das dieses Jahr nichts wird. Also die Sommerferien, ne, an die wir ja gebunden sind mit Schulkindern, die fallen so ins Wasser. Und irgendwie bin ich aber auch ganz froh, da sind wir ganz froh, weil wir die Möglichkeit haben, vielleicht mal das eigene Land zu erkunden. Und wir haben schon gedacht, weißt du was, wenn alle Stücke reißen, fahren wir Richtung Ostsee und hupen mal, wenn wir bei euch in der Straße ankommen und schauen uns diesen Kunterbundhof mal an, weil das klingt so toll.
Ja, bitte gerne.
Ne? Also finde ich eine klasse Sache. Und gerade müsst ihr ja auch geschlossen haben, ne? Aufgrund der ganzen Situation. Das heißt, man kann auf eurer Webseite auch jetzt schon nochmal diese Backsteine kaufen,
ja,
damit man euch unterstützt. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erzählen.
Ja, tatsächlich ist die Situation, wie ja für viele Künstler gerade, sehr, sehr schwer, denn nicht nur wurde unser Hof ja geschlossen als Beherbergungsbetrieb, auch meine Shows wurden durchweg abgesagt und ich führe auch Reisen, auch die wurden abgesagt, natürlich ins Ausland. Das heißt, momentan haben wir trotz diverser Standbeine kein einziges mehr. Und das ist tatsächlich schon auch ein bisschen existenziell geworden. Das mit der Soforthilfe hier in Mecklenburg klappt auch nicht. Die haben das mittlerweile gestoppt, weil es wohl viele Betrüger gab. Und wir haben jetzt wieder angefangen, unsere Ziegelstein gegen Urlaub-Idee aufleben zu lassen. Das heißt, man kann auf meine Webseite gehen und da andre-schumacher.de heißt die. Und da sieht man gleich auf der Startseite diesen Aufruf, wer möchte, kann einen Ziegelstein kaufen, kostet 200 Euro und dafür gibt es dann ein Wochenende eurer Wahl, wann immer ihr wollt, für 1 bis 4 Personen in einer Unterkunft eurer Wahl. Sei es die Ferienwohnung, die Jurte, das Hexenhaus oder ihr kommt mit dem Caravan, wie ihr möchtet. Ihr könnt das auch in 5 Jahren noch einlösen, spielt keine Rolle. Oder man kann auch Baumpate werden. Wir haben ja hinten so viel Land, wenn ihr möchtet. Gebt ihr uns 100 Euro, dafür pflanzen wir einen Obstbaum, der ist nur für euch. Der trägt ein kleines Etikett mit eurem Namen und immer wenn ihr da seid, könnt ihr so viel ernten, wie ihr eben dranhängt oder ihr tragen könnt.
Das hört sich auch gut an. Ja, also man muss auch in der Krise kreativ sein. Ich bin mir sicher, dass das auch funktioniert und sobald die Tore quasi wieder geöffnet sind, dann werden die Leute sicherlich wieder zu euch kommen. Und wie gesagt, wir werden auch mal im Sommer durch die Lande tingeln und einiges erkunden. Ich habe mir schon mal so ganz grob eine Route überlegt, die aber so chaotisch und kreuz und quer ist, dass es noch gar kein System gibt. Also ich bin mal gespannt. Ich würde dir noch rechtzeitig Bescheid sagen. Ja, aber ihr seht, also man kann dem André ja wirklich stundenlang zuhören. Er hat so viele Geschichten parat und ich freue mich auch auf den Tag, wo ich mal eine deiner Reiseshows besuchen kann. Ne? Das ist ja auch leider ins Wasser gefallen vor kurzem. Also ich könnte ja ewig zuhören und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mal eine Fortsetzung. Ich finde es auf jeden Fall super und vielen Dank, André, dafür, dass ich mit dir mal wieder quatschen konnte.
Bitte, gerne. Hat mich sehr gefreut.
Ja, ein Fest war es mir.
Ja, schön.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder abonniert den Kanal. Das würde uns sehr freuen und hilft uns auch weiter, diesen Podcast voranzubringen. Ihr könnt natürlich auch gerne noch die alten Episoden anhören. Da haben wir schon über ein paar Länder und unsere Reisen berichtet. Und natürlich könnt ihr auch nochmal die erste Folge mit André Schumacher anhören, wo er über seine ersten Reisen berichtet und darüber, wie er zum Vielreisenden geworden ist. Und das ist ja in diesen harten Zeiten auch tatsächlich, tut das ganz gut. Ein bisschen Reiseinspiration, ein bisschen Lust und Vorfreude auf vielleicht anstehende Reisen, die es definitiv irgendwann wieder geben wird. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal, in die alten Folgen reinzuhören. In diesem Sinne, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Episode. Tschüss!
Tschüss!